saß mal in einer spannenden Diskussion und dann hatte eine ältere Dame dann gesagt zu mir, naja, also wie stellen Sie sich das denn jetzt vor? Jetzt soll da beim Friseur plötzlich noch ein Kaffee drin sein. Ja, also das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Und das sind einfach, ja, über Jahrzehnte haben wir einfach Flächen immer monofunktional gedacht und auch so kennengelernt.
SIP Podcast. Für alle, die Gastro neu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon vierten Folge hier im SIP Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Hier sind deine Hosts Kathi.
Und Jan-Peter, hallo.
Und ja, Jan-Peter, wir haben ein richtig, richtig cooles und visionäres Thema dabei heute, ne?
Ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen in die Zukunft der Gastronomie hineinwagen, beziehungsweise euch ein Modell vorstellen, was ja der Gastronomie nochmal ganz neue räumliche Möglichkeiten bietet, aber auch konzeptuelle Möglichkeiten. Es geht um das Thema Shared Spaces. Kathi, was ist denn das eigentlich, Shared Spaces?
Ja, Shared Spaces ist im Endeffekt die Möglichkeit, dass mehrere Parteien einen Raum nutzen. So würde ich es als Pragmatiker beschreiben. Wir lernen aber gleich nachher von unserem Profi, den wir heute dabei haben, wie man das genau macht und wie man das genau bezeichnen kann, welche Modelle es gibt und. Und ich finde, das ist ein super, super wichtiges Thema, weil gerade in der heutigen Zeit, ich meine, gerade in München, die Mieten gehen so abartig nach oben. Parallel haben viele Gastronomen überhaupt kein Personal mehr, können ihre Läden also gar nicht mehr öffnen oder nur abends öffnen. Das heißt, jede Menge Raum steht jede Menge derzeit leer, ne? Und andere Konzepte wie Blumenläden und, die finden gar keine Flächen mehr, weil es gar nichts mehr auf dem Markt gibt. Und ja, heute lernen wir, wie wir das verquicken können, sozusagen.
Das ist ja auch etwas, was man auch aus anderen Branchen schon kennt, ne? Also ein Auto steht irgendwie 99% der Zeit rum. Warum nicht eher, genau, Carsharing betreiben oder halt, ne, diese Mietmodelle? Die Roller stehen überall in der Stadt rum und werden fleißig genutzt. Wir kennen das von Übernachtungsmöglichkeiten, wo Leute ihre Wohnungen teilen. Gastronomische Flächen, ne, die stehen natürlich auch teilweise leer oder werden zu bestimmten Tageszeiten nicht betrieben oder es gibt Schließungstage, genau, und da ist eine komplette Infrastruktur vorhanden und insofern natürlich auch die Möglichkeit, gerade auch, denke ich mal, für Leute, die gerade erst anfangen mit dem Gastro-Business, sich da drin erstmal zeitweilig einzumieten und sich mal auszuprobieren. Das bietet natürlich auch, wie du schon gesagt hattest, vor so einer Kostensituation, wie wir sie gerade haben, oder so einer Personalsituation, auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, seine Kapazitäten besser auszulasten.
Total. Und ich glaube, auch fürs Branding ist es spannend, ne? Also ich persönlich liebe ja, ich nenne es jetzt mal diese Concept Stores. Du weißt mit Sicherheit, von was ich spreche. In jeder größeren, hippen Stadt findest du ja irgendwie so einen Laden, der so ein Konglomerat aus irgendwie 10 verschiedenen Sachen ist, wo du so ein bisschen durchstöbern kannst und so weiter und entdeckst irgendwie an jeder Ecke irgendwas Neues, kriegst noch ein tolles Essen dazu, dann leckeren Kaffee und noch ein bisschen Mode. Ich finde das ja total spannend und bin echt mega, mega gespannt, was unser Profi uns gleich dazu erzählt.
Ja, das bin ich auch. Ich würde sagen, wir lassen die Leute nicht länger warten, sondern steigen mal direkt in das Gespräch ein und begrüßen jetzt ganz herzlich
unsere liebe Nasti. Wer Nasti noch nicht kennt, wir stellen sie auch gleich nochmal im Detail vor. Nasti ist die Gründerin von Squared oder eine der Gründerinnen. Man kennt sie auch aus Banana Leaf, mehr dazu gleich. Und ich würde sagen, liebe Nasti, herzlich willkommen hier bei uns im SIP-Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ja, mit euch die Reise zu starten.
Ja, willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute dabei bist. Reise ist schon das richtige Stichwort. Du hast ja einen wirklich langen, spannenden Lebenslauf mit ganz vielen tollen Punkten, über die wir hier eine eigene Podcast-Sendung machen können. Das können wir jetzt an der Stelle aus Zeitgründen leider nicht tun, aber vielleicht nur so ein, zwei kleine Sachen. Du hast Geoökologie studiert, du hast in China ein süddeutsches Restaurant mit Bäckereibetrieb mit aufgemacht. Du hast in Berlin in der Clubszene gearbeitet und du hast in München zusammen mit einer Partnerin Banana Leaf gegründet, ein Konzept, bei dem es ja schon um die Nutzung von vorhandenen Flächen für Pop-Ups geht. Dafür habt ihr 2020 den Deutschen Gastro-Gründerpreis gewonnen bei der Internorga. Also habt ihr schon auch in der Branche einiges an Aufmerksamkeit bekommen und bist jetzt Mitgründerin von Squared. Das steht für Shared Squares, ein kleiner Zungenbrecher, also Fläche, die man sich teilt, oder Quadratmeter, die man sich teilt. Das kennt man natürlich aus vielen Bereichen, zum Beispiel halt auch im privaten Bereich mit sowas wie Co-Living oder Coworking. Und ihr macht das jetzt für den Gastro beziehungsweise in den gewerblichen Bereich. Wie ist das alles zusammengekommen? Also diese Leidenschaft für Gastronomie, aber auch für geografisches, geoökologisches und jetzt dieses Shared-Konzept. Vielleicht magst du das mal ganz kurz einmal so ein bisschen erklären, was ist das eigentlich, Shared Space?
Genau, also Shared Space ist, wie du schon gesagt hast, das Wort sagt es schon, also der geteilte oder gemeinsame Raum oder die geteilte Fläche. Und in unserem Sinne, wie wir es jetzt nutzen, sind es Räume oder Flächen, die im gewerblichen oder beruflichen Kontext durch mehrere Parteien genutzt werden. Und da ist es auch irrelevant, ob das jetzt die gleiche Nutzung, der gleiche Nutzungstyp ist oder unterschiedliche Nutzungen sind. Es geht letztlich darum, dass man die Ressource Raum oder Fläche aufbricht und nicht mehr monofunktional, sondern wirklich multifunktional betrachtet. Und wo ja die vorhergehende Frage, wo bei mir ja, wie das zusammenkommt, ist, ich habe mit 15 eigentlich schon in der Gastronomie, habe ich gestartet und habe eigentlich mein ganzes Studium über immer in der Gastronomie gearbeitet, eben Clubszene oder Gastronomie. Und ich bin damals von Berlin nach München gekommen und habe dann in einem Landschaftsplanungsbüro 3 Jahre gearbeitet in München. Und in der Zeit ist einfach dieser Drang nach, ja, nach diesem geselligen Arbeiten und in der Gastronomie einfach wieder hochgekommen. Und ich wollte dann ein Café-Konzept das aus Berlin nach München bringen und habe dann auch selber nach Flächen gesucht, nach Räumen gesucht und bin dann natürlich, ja, erstmal war mir klar, okay, das ist ja alles ein bisschen anders in München, die Preise sind andere. Ja, und dann kam es dann sozusagen zu unserem, zum Konzept Banana Leaf. Da, genau, das ist dann sozusagen die Urmutter der ganzen Squared-Idee gewesen.
Perfektes Stichwort. Magst du dazu gleich ein bisschen was erzählen?
Genau, Banana Leaf ist letztlich ja, es ist ein veganes Pop-Up-Konzept mit Frühstücksangebot. Und Daniela, meine damalige Partnerin, hat das gegründet. Die hatte die Idee, sie wollte, hat sich überlegt, was macht sie am liebsten Frühstück und hat dann nach Räumen oder eben auch nach Möglichkeiten gesucht, das umzusetzen. Und sie ist dann auf ein Restaurant zugegangen in Schwabingen und hat gefragt, ob sie da am Wochenende mal ihr Pop-Up-Konzept, ihr Frühstück servieren darf. Und sie hatte aber überhaupt keine Ahnung von Gastro und eben zeitgleich habe ich eben auch nach Flächen gesucht für mein Café und dann gab es eine Schnittstelle zwischen uns, eine Freundin, die dann zu mir gesagt hat, du, ich kenne da jemanden, die Daniela, die macht da gerade ihr Café auf, aber die braucht Hilfe und hat eigentlich überhaupt keine Ahnung von Gastronomie. Willst du nicht mal im Service aushelfen oder sie ein bisschen unterstützen? Und das war dann eben 2 Wochen, nachdem sie Banana Leaf eröffnet hat, in Schwabing und dann war ich ein Wochenende mit dabei und irgendwie war das dann wie Topf und Deckel und von da an haben wir dann gemeinsam weitergemacht. Wir haben dann eben 3 Monate Banana Leaf in Schwabingen betrieben und in der Zeit sind viele, ja, sowohl Menschen, die selber ein Konzept haben, aber nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen, aufgrund der Räumlichkeiten sind auf uns zugekommen, als auch Flächenbetreiber. Also auch tatsächlich darüber waren wir sehr überrascht. Sehr viele Flächenbetreiber haben uns dann auch ihre Fläche für angeboten, damit wir unsere Pop-up dort mal machen können. Genau. Und da ist uns dann aufgefallen, dass es einfach wirklich nichts gibt, wo sich eben genau diese Menschen treffen können. Also Flächenbetreiber und Flächensuchende. Und da ist dann die Idee von Squared entstanden. Also einer digitalen Plattform, einer Vermittlungsplattform. Im Prinzip sowas wie eine Mischung aus Airbnb und Tinder. Also weil es ja Flächen, es ist ja letztlich Flächenvermittlung und Partnervermittlung, weil es ist eine Partnerschaft, wo man auch wirklich eng miteinander arbeitet. Und genau.
Und sich dann auch erstmal ausprobiert vielleicht, ne? Erstmal guckt, ob man auch wirklich zueinander passt oder ob man dann doch vielleicht auch nochmal weiterzieht, ne? Also Stichwort.
Ja, richtig. Richtig. Also zum einen, ob man gemeinsam, also ob man passt, aber auch, auch sicherlich für diejenigen, vor allem für Neugründungen, die einfach noch wirklich auch gar nicht wissen, taugt ihnen das, ja, macht ihnen das Spaß, ist es auch wirklich das, was sie machen wollen. Also es ist auch ein sehr gutes, sage ich mal, Lernfeld, in dem man, in das man sich dann auf die Art und Weise begeben kann. Mhm. Und damit, was wir dann noch weiter gemacht haben, also Banana Leaf ist sozusagen das erste Konzept. Wir haben dann die Dachmarke Urban Pop-Up Food gegründet und unter der Dachmarke haben wir dann noch ein zweites Konzept umgesetzt, das war Knolle und Kohl. Und da haben wir das Ganze im Prinzip umgedreht. Also wir haben dann gesagt, wir wollen jetzt mal also da ging es uns dann auch wirklich schon konkret darum, wie funktioniert das mit dieser Mehrfachnutzung und sind dann in ein Café gegangen, das abends geschlossen hatte und wir haben dann eine vegane Tapas-Bar, eine Pinchos-Bar eröffnet und sind dann 3 Monate auch in einem anderen Bezirk, weil wir auch schauen wollten, wie wird es woanders angenommen und haben dann 3 Monate diese Tapas-Bar für 3 Tage in der Woche genau umgesetzt. Und Banana Leaf hat dann weitergelebt und wir sind dann auch wirklich an ganz viele verschiedene Orte gegangen und haben dort uns ausprobiert und Squared ist sozusagen mitgewachsen.
Es klingt auch so irgendwie so total organisch. Also und das kann man sich ja irgendwie auch, wenn man das so hört, erstmal sehr gut vorstellen. Ne? Da auf der einen Seite hast du, wie du schon gesagt hast, GründerInnen, die vielleicht aus dem Streetfood-Bereich kommen oder so, oder Caterings gemacht haben und sagen, wir möchten jetzt irgendwie schon nur so Richtung festes Konzept gehen, aber erstmal was finden, braucht man ja teilweise Jahre. Und zwischendurch natürlich mal ausprobieren, ob das überhaupt wirklich auch in eigenen vier Wänden dann so richtig gut funktioniert. Das kann man mit so einem Pop-up oder beziehungsweise mit so einem Untermietkonzept oder wie auch immer das dann ist, ja gut ausprobieren. Und auf der anderen Seite Kapazitätsauslastung. Ich habe 2-3 freie Tage in der Woche. Wir sprechen auch gerade über 4-Tage-Woche in der Gastronomie. Mhm. Das heißt, wir haben da auch Schließungstage. Und in der Zeit dann trotzdem Umsatz zu machen, die dann wiederum auch auf die Miete oder so einzahlt. Also es ist ja wirklich so, passt ja wie Faust aufs Auge oder Topf auf Deckel. Mhm. Warum ist das bisher aber noch so ein Ausnahmefall? Also so oft hört man davon ja bisher nicht.
Absolut.
Man muss sagen, das ist absolute Pioniersarbeit, die wir da leisten. Und es ist einfach das Thema, dass die rechtlichen Grundlagen das Ganze natürlich noch nicht in dem Sinne unterstützen. Also es ist einfach was Neues, Räume neu zu denken. Bislang ist es ein Raum, eine Nutzung, ein Betreiber. Und wir sehen es ja alleine in München. Also wir sind jetzt nur in München unterwegs im Moment noch. Und also es fängt an bei der Gewerbeanmeldung bis hin zu dann am Ende auch zu natürlich Versicherung. Das ist einfach alles neu und diese Verwaltungsprozesse gibt es dazu einfach noch nicht. Und es ist sicherlich auch natürlich eine Sache, sage ich mal, die braucht noch mehr Sichtbarkeit und einfach auch noch mehr Akzeptanz. Und das ist einfach immer so, wenn Dinge neu entstehen, brauchen sie ihre Zeit, bis das auch wirklich angenommen wird. Also wir stoßen immer wieder auch auf viele Betreiber, die sagen, ja nee, also warum soll ich denn das machen? Oder ja, also dann zerstört der mir hier alles. Ein grundsätzliches Umdenken von Besitz oder von Eigentum oder dieses Thema Sharing Economy ist ja einfach auch noch etwas Junges. Man kennt es im Coworking-Bereich, man kennt es aus dem Carsharing-Bereich, da wird das ja schon gemacht. Und ich glaube, es ist einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis es sich etabliert hat. Und es gibt ja auch schon einige Plattformen, die Pop-up-Plattformen, wo das ja auch schon möglich ist. Aber wir gehen da jetzt den Schritt weiter von kurzfristig zu auch wirklich hin zu langfristig und ja, tragen da unseren Teil zu bei, die Strukturen zu schaffen, dass es auch dann wirklich in langfristige Partnerschaften gehen kann.
Hier würde ich gerne mal einhaken. Und zwar haben wir in dem Podcast immer so ein paar kleine Überraschungen eingebaut. Und du hast mir jetzt die perfekte Steilvorlage gerade geliefert für die erste von diesen Überraschungen. Und zwar haben wir quasi immer einen Gast oder eine Gästin aus der Branche, die gerne eine Frage zu dem Thema stellen möchten. Und heute haben wir eine Frage von Sabine Stör mit dabei. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie kommt auch aus München, ist Geschäftsführerin bei Brezelina. Die machen genau die Brezen an den Verkehrsstandorten im Stachus und Marienplatz, aber ist auch bei 1A Retail Geschäftsführerin und Gesellschafterin. 1A Retail kümmert sich spannenderweise auch um Flächen, kommen viel aus dem Einzelhandel. Sie macht ganz viele Einzelhandelskonzepte, wo sie eben verschiedene Bereiche miteinander verknüpft, also Gastro, Einzelhandel, und guckt eben immer so ein bisschen auch in den Malls, wo geht gerade der Trend hin, wie kann man die Wege optimieren und, und. Und Sabine hat mir heute eine Frage für dich mitgebracht.
Sie haben eine neue Nachricht.
Liebe Nastasia, was brauchst du, um ein schnelles Wachstum von Square zu erreichen? Das wäre meines Erachtens notwendig, um eine ausreichende Attraktivität der Plattform zu erreichen.
Ja, also natürlich, wir sind ein Startup, ein Purpose-Unternehmen, also ein Startup in Verantwortungseigentum. Und für uns ist natürlich, das sind ganz klar die finanziellen Mittel und personellen Ressourcen, um natürlich auch die digitale Plattform, ja, die wir ja komplett hausintern entwickeln, voranzutreiben. Also es ist zum einen schon ja finanzielle Mittel, die wir einfach selbst uns verdienen. Also wir wachsen dadurch auch organisch. Und das andere ist aber natürlich auch, was wir brauchen, ist das Mitgehen der Stadt, der Kommune, der Verwaltung. Und da ist es in München, sind wir einfach jetzt da. Und es ist nichts, das einfach übertragen werden kann. Es müssen Standorte vor Ort in den Städten sein, um überhaupt erstmal im ersten Schritt den Kontakt zu den Verwaltungen, zu den Kommunen, also einfach einen direkten Kontakt zu haben. Also es braucht einfach viel Kommunikation, viel Überzeugungsarbeit und viel Austausch. Und das ist, ja, also Stand, ich würde mal sagen, begeisterte Menschen auch in anderen großen Städten, die Lust haben, sich uns anzuschließen. Und natürlich, wie gesagt, auch finanzielle Mittel, die es uns ermöglichen, dann auch schneller Personal in anderen Bereichen anzustellen, ja.
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ganz durchdrungen, was das Problem jetzt genau ist. Das grundsätzliche Bedürfnis, das ist klar. Auf der einen Seite, wir haben Flächen und wollen die besser auslasten und wir suchen Flächen, weil wir irgendwie produzieren wollen, weil wir uns ausprobieren wollen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das rechtlich ein Problem ist, dass es dafür noch nicht so die richtigen strukturellen Grundlagen gibt. Aber wo ist das Problem? Also ich kann doch ein Gewerbe anmelden, ich kann doch diese ganzen Dinge machen. Ist das jetzt nochmal anders, wenn man sich sozusagen als temporäres Konzept irgendwo einmietet? Wo steckt da das Problem? Und wie helft ihr dann auch dabei, diese Probleme zu lösen?
Also vor allem in der Gastronomie ist das Thema zum Beispiel Konzession, ja, also Alkoholausschank. Es ist im Moment einfach, also in München ist es zumindest so, also es gibt diese Doppelkonzession, ist noch etwas, was relativ neu ist. Also das heißt, die Konzession ist Flächen- und Betreiberabhängig. Unsere Konzessionen sind auch sehr teuer. Also der finanzielle Aspekt ist ist wirklich ein großes Hindernis, sage ich mal, weil man im Prinzip jeder, der auch nur für 3 Monate reinkommt oder auch nur für ein halbes Jahr, durchläuft den Prozess nochmal. Also man muss im Prinzip die Konzession neu beantragen für den Raum, als gäbe es sie noch nicht. Und das ist einfach natürlich eine sehr teure Angelegenheit. Zum anderen ist es so, dass es die Prüfung der Nutzung, also wenn es jetzt nicht die gleiche Nutzung ist, sondern eine unterschiedliche Nutzung, also sagen wir mal einen Eisladen, der noch einen Kaffee oder umgekehrt mit reinhaben möchte, die Prüfung muss einfach, das ist ein ganz formeller Schritt im ersten Moment, also man stellt quasi einen Bauantrag und lässt prüfen, ist die Nutzung überhaupt zulässig und wenn nein, muss man es trotzdem zahlen? Also so ist es zumindest in München. Und im ersten Schritt, und wenn ja, dann ist es okay. Und wenn nein und man möchte es trotzdem umsetzen, beziehungsweise es gibt Auflagen von Umbauten, dann ist es halt einfach, ja, es ist einfach ganz klar eine finanzielle, eine Kostensache, ja. Und dann, was natürlich auch noch ist, ist natürlich die Versicherung, das Versicherungsthema. Da haben wir jetzt fast 3 Jahre darauf hingearbeitet, einen Versicherer zu finden, der auch neue Modelle wagt. Also wenn man jetzt über uns sozusagen vermittelt wird, kann man angeben, dass man eine Versicherung mit abschließen möchte. Und damit gibt es, es ist eine Art Gruppenversicherung, in der dann die Konzepte selbst abgesichert sind, also nicht in die Versicherung des Hauptbetreibers reinfallen. Und das kennen viele Versicherungen so noch nicht. Und wir gehen mit Milo, unserem Versicherer, jetzt sozusagen den ersten Schritt und testen aus, welche Nutzungen passen wie zusammen, wie hoch ist das Risiko bei welchen Nutzungskombinationen und so weiter. Also auch da ist es wieder ein Leuchtturm oder ein Ausprobieren und sich auch trauen und mutig sein. Und das ist natürlich das Nächste. Es ist einfach, weil du sagst, was ist denn eigentlich das Problem? Ich glaube, dass es einfach noch etwas ist, was in vielen Köpfen so noch gar nicht, ja, es keine Vorstellung dazu gibt. Ja, also ich saß mal in einer spannenden Diskussion und dann hatte eine ältere Dame dann gesagt zu mir, naja, also wie stellen Sie sich das denn jetzt vor? Jetzt soll da beim Friseur plötzlich noch ein Kaffee drin sein. Ja, also das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Und das sind einfach, ja, über Jahrzehnte haben wir einfach Flächen immer monofunktional gedacht und auch so kennengelernt. Und ich glaube, dieses sich auch trauen, und da braucht es im Moment schon einfach noch ein bisschen Mut. Aber es gibt ja auch schon wirklich viele Beispiele. Also in München ist es ja jetzt auch schon wirklich, ich glaube, Squared kennt man mittlerweile auch schon ganz gut, und wir haben auch wirklich zahlreiche gute Partnerschaften, und ja, es ist einfach noch weiter die Sichtbarkeit steigern und auch vor allem natürlich helfen, also wie wir helfen, wir haben Checklisten, wir haben eben Versicherungen, die wir mit anbieten, Nutzungsverträge, also auch Untermietverträge oder Verträge, die wirklich gemünzt sind oder wirklich zugeschnitten sind für so eine Parallelnutzung oder Mehrfachnutzung sind. Das geben wir alles mit an die Hand. Das ist ja ansonsten, das ist ja gar nicht leistbar. Also genau.
Kannst du mal eine Erfolgspartnerschaft, also so ein erfolgreiche Tinder oder vielleicht dann eher so Parship, wenn es dann um die Langfristigkeit gehen soll, die ihr vermittelt habt, als Beispiel mal ein bisschen plausibilisieren?
Ja, kann ich gerne machen. Also so eine wirklich ganz, ganz schöne Partnerschaft ist, ich weiß nicht, ob ihr den Gartensalon kennt in München. Yes. Ja, genau, da ist die beiden Betreiberinnen, Corona-bedingt sind sie wieder in ihren alten Beruf eingestiegen und haben den Gartensalon dann noch am Wochenende betrieben und haben dann, ja, als es dann wieder möglich war, haben sie aber gemerkt, eigentlich ist es schön so in Teilzeit, beidseits zu arbeiten und haben dann sind dann auf uns gestoßen und haben dann sich die Susi von Salate ja sich mal eingeladen und daraus ist jetzt entstanden, dass sie einfach immer wieder jetzt Pop-ups unter der Woche, während sie sozusagen geschlossen haben, Pop-ups die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Es war dann noch ein nachhaltiges Café, Charlie und Lars, und sie haben immer wieder jetzt neue Konzepte drinnen, denen sie dafür Raum oder Fläche geben möchten. Und weil was ich auch ganz schön finde, ist, es gibt das Garting, die verkaufen und also die pressen Öle und verkaufen die Öle, und die haben sich dann gemerkt, naja, eigentlich könnte sich das ja auch mit einem Food-Konzept total gut ergänzen. Und da ist dann auch ein Gastro-Konzept reingegangen, das eben auch Salate macht und die gleichzeitig auch die Öle direkt vor Ort nutzen. Und die haben dann auch die Küche einbauen lassen. Genau. Und dann, also jetzt im Gastro-Bereich, ne, es gibt dann auch die Rahmenbar, die Monaco-Rahmenbar. Der Erin, der wandert auch gerade durch München in verschiedenen Räumlichkeiten und testet, welcher Bezirk gefällt ihm auch am besten. Und eigentlich ist er jetzt auch drauf gekommen, dass ihm das auch total Spaß macht, den Ort immer wieder mal zu wechseln. Und natürlich haben wir noch viele andere Bereiche. Also eine Disco, die er nur am Wochenende auf hat, wo jetzt unter der Woche, haben wir jetzt gerade vermittelt, eine Tanzschule mit reingeht.
Die das macht mega. Ja, so Sinn, ne? Oder ja, unter Yoga total. Oder so, damit der tolle Beleuchtung noch und so, das ist doch einfach, ja, absolut.
Disco-Yoga.
Ja, klar.
Disco-Yoga, stimmt. Vor allem Clubs, also die Räumlichkeiten, also ich glaube, das ist eben das Entscheidende. Also was gibt der Raum her? Also es ist immer dieses Topf und Deckel, sage ich mal. Also es passt nicht jeder Deckel auf jeden Topf, und das ist auch, das muss es auch gar nicht. Und ich glaube, was wir, unsere Erfahrungen haben eigentlich gezeigt, welche Fragen muss man stellen und was ist wirklich wichtig, um eine erfolgreiche Partnerschaft umzusetzen.
Dann hauen wir raus.
Genau, und da ist es natürlich, zum einen muss man ganz klar die Räumlichkeiten abklappern. Was braucht man? Wie sind die Öffnungszeiten? Wie ist es im Gastronomiebereich? Habe ich eine Vollküche? Also was darf ich tatsächlich vor Ort in den Räumlichkeiten machen? Welche Nutzungsart ist erlaubt? Und dann aber ganz, ganz wichtig, und das wird oft unterschätzt, ist eben auch diese persönliche Ebene. Also wir fragen auch dann Dinge ab, wie, was ist dir wirklich wichtig? Also wirklich wieder das Beispiel bei Knolle und Kohl war es so, dass der Betreiber des Cafés damals, der war sehr, 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 sehr sauber und sehr pingelig in seiner Anordnung, aber auch natürlich, weil es ein sehr kleiner Raum war und alles ganz, ganz genau seinen Platz hatte. Und für ihn war das dann total umständlich und auch zeitaufwendig, wenn er am nächsten Morgen gekommen ist und die Tassen standen woanders wie dort, wo er sie immer hingestellt hat. Und das sind im Prinzip auch Fragen, also da muss man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, und das sind auch die Fragen, die wir jetzt dann auch bei uns abfragen und auch daraufhin dann auch wirklich ein Matching stattfindet, weil letztlich es ist eine Partnerschaft, und wenn man persönlich da einfach auch zu unterschiedliche Vorstellungen oder Erwartungen hat, dann kann auch, wenn der Raum es hergibt, es nicht funktionieren. Und da muss natürlich auch eine Bereitschaft sein, klar, einmal will ich sharen, also ich möchte meinen Raum teilen, und ganz klar, was will ich nicht teilen, klare Checklisten, ganz klare, also Strukturen schaffen, die einfach von vornherein bestimmte Reibungspunkte ausschließen, beziehungsweise auch direkt anspricht. Oder auch man sagt, okay, nee, also du bist wirklich, dir ist wichtig, dass ich dreimal am Tag hier irgendwie durchfeg, und mir ist es nicht so wichtig, dann ist es klar, dass man da schon früher oder später aneinander gerät. Und ich glaube, da ist im Vorhinein eine ganz klare Erwartungshaltung und Kommunikation sehr, sehr, sehr wichtig. Und das Thema mit den Räumlichkeiten, das kriegt man schon immer alles irgendwie hin. Und auch es gibt Workarounds, wie oft wir irgendwo in Räumlichkeiten waren und da muss man, ist es jetzt ein Nutzungsvertrag, ist es eine Untermiete, ist es einfach, ist es eine Dienstleistung. Also das ist wirklich dann auch sehr individuell. Da helfen wir auch. Aber diese persönliche Ebene ist etwas, was wirklich Das ist grundlegend, da gibt es kein Workaround, sage ich jetzt mal.
Da habe ich eine lustige Geschichte tatsächlich dazu und ich hätte mir gewünscht, dass ich diesen Podcast gehört hätte, bevor wir das gemacht hätten. Weil mein Unternehmen, die Kaffeegruppe hier in München, wir verkaufen Kaffeemaschinen und haben ein Showroom. Und der ist natürlich so ein klassischer Fall von, der ist natürlich nur dann genutzt, wenn wir irgendwie da essen oder halt ein Kunde da ist. Also eigentlich Quatsch. Und haben uns überlegt, mit in ein Loft einzuziehen, wo ein ganz cooler Fotograf war. Und als wir das erste Mal dort waren, ne, wir haben uns das total romantisch vorgestellt. So, der hat da seine Fotoecke, wir da so die Kaffeemaschinen, das passt ja irgendwie cool. Und dann kann er dann auch ein paar Fotos machen, wunderbar. Und wir kamen da an und ich erinnere mich noch so gut dran, es lief halt so ein nacktes Model einmal durch. Ne? Und ich habe meinen Vater angeguckt und er hat mich angeguckt. Und wir haben uns so diesen Moment vorgestellt, wo der bayerische Gastwirt aus Bayerisch Zell da gerade bei uns beim Termin steht und die Lady da durchmarschiert. Und das war so der perfekte Moment von, ich glaube, das wird nichts. Und als ich jetzt gerade zu dich gehört habe, ne, du hattest ja vorher so verschiedene Modelle angesprochen, das wäre vielleicht alles kein Problem gewesen, wenn der gute Mann das nur morgens oder abends gemacht hätte. Ne? Stichwort hier Wechselnutzung oder so. Es gibt ja da verschiedene Sharing-Modelle. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen, worüber man sich da eben Gedanken machen kann?
Ja, genau. Also im Prinzip die Mehrfachnutzung ist eigentlich so der Überbegriff. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit mit den Worten um mich geschmissen. Also Mehrfachnutzung ist so der Überbegriff und man unterscheidet eine zeitliche und eine räumliche Trennung. Also zeitlich ist es Parallel- oder Wechselnutzung. Also Parallelnutzung bedeutet wirklich, dass man zeitlich zum selben Zeitpunkt in einer Fläche, einer macht rechts, einer links was sozusagen. Ja, also dass man parallel den Raum zeitgleich nutzt. Und eine Wechselnutzung ist sozusagen die zeitlich nacheinander Nutzung. Das heißt eben so, wie ich vorher eben erzählt habe, der eine geht morgens, macht seinen Kaffee, der andere betreibt abends dann eine Bar. Genau, und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen gleiche Nutzungstyp oder unterschiedliche Nutzungsart. Da kann man auch nochmal unterscheiden. Und die Zwischennutzung ist eigentlich in dem Sinne, also es ist auch im BauGB so festgesetzt, die Zwischennutzung ist sozusagen eine Nutzung einer brachstehenden Fläche für eine gewisse Zeit. Also das haben wir ja auch ganz oft, diese Pop-ups, die dann für 2, 3, 4 Monate, ein Jahr irgendwo reingehen, weil die Fläche eben noch ein Jahr leer steht und man sie dann sozusagen zwischennutzt, ja, für einen gewissen Zeitraum. Und in einer Zwischennutzung kann durchaus auch eine Mehrfachnutzung stattfinden. Also auch da können sich 2 oder 3 Parteien zusammenschließen und unterschiedliche Nutzungen in einem Raum in einer Zwischennutzung machen. Also ja, aber wir sagen einfach immer Mehrfachnutzung dazu. Es geht einfach wirklich um die multifunktionale Nutzung von Räumen. Also, dass ein Raum nicht mehr starr für einen Nutzungstyp gestaltet wird.
Das hat ja auch einen ökologischen Aspekt. Also neben dem ökonomischen, der ja sehr einleuchtend ist für beide Seiten, wie wir jetzt ja schon mehrfach besprochen haben, ist das ja auch vorhandene Ressourcen besser zu nutzen. Also da ist schon ein Haus gebaut worden, da ist schon ein Raum ausgebaut worden, da ist schon eine Küche vorhanden, da ist ja alles schon da. Und das wird jetzt nochmal besser, nämlich effektiver genutzt. Wie seht ihr das? Ist das auch ein Argument für euch, beziehungsweise auch für die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, dass sie sagen, wir wollen jetzt auch nicht zusätzlich noch irgendwie, ja, weiß ich nicht, nochmal was weiteres anschaffen, was dann ja auch wieder einen gewissen Ressourcenverbrauch mit sich zieht?
Ja, auf jeden Fall. Also unser Anliegen, vor allem meins auch, weil ich eben auch aus dem Bereich ja auch komme, ist es natürlich, wenn man sich anschaut, wie viel der Bausektor eigentlich CO2-Emissionen oder dazu beiträgt. Das sind ja mittlerweile, ich glaube 40%, was es dazu beiträgt. Und ich habe letztens erst was gelesen, dass in München 70% des Flächenverbrauchs durch Neubauten zustande kommt. Und das ist eigentlich ja der Wahnsinn, wenn wir überlegen, also wir haben ja selber auch mal eine Studie durchgeführt in München zum Thema Mehrfachnutzung und die Potenziale. Und da sind wir auf ein Ergebnis gekommen, dass zwischen 50% und 65% der Flächen nicht genutzt sind, außerhalb ihrer regulären. Also wir haben, glaube ich, Büro war ein 15-Stunden-Betrieb und Gastro bei einem 18-Stunden-Nutzungszeit. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich anschaut, wie hoch die Mieten sind. Und über 50% der Flächen, die wir tatsächlich haben, sind nicht ausgelastet. Also das ist natürlich Wahnsinn. Und umgekehrt versiegeln wir neu. Und das führt natürlich dazu bei, also nicht nur die Emissionen, auch die Bodenversiegelung, die Zerschneidung der Flächen. Also da ist ja viel, was damit einhergeht. Und ich glaube, diese Nutzung im Bestand statt neu zu bauen ist etwas, was auch immer wichtiger wird, zumal wir ja jetzt auch in den Innenstädten auch oft sehen, dass auch viele Flächen oder viele Läden schließen, beziehungsweise, ja, Corona hat es uns ja jetzt gezeigt, also dass plötzlich auch Kaufhäuser, Restaurants schließen mussten und die Flächen jetzt plötzlich da sind. Und ich denke, da ist einfach auch die Mehrfachnutzung auch ein gutes Tool, um auch die Diversität erhalten zu können, dass die Betreiber nicht schließen müssen, sondern sich jemanden mit reinholen können, der vielleicht eine andere Nutzung noch mit reinbringt.
Wäre das dann auch eine Taktik, um Innenstadtsterben ein Stück weit zu verhindern?
Ja, genau. Also eine Taktik. Also ich glaube einfach, es ist ein Aufmachen von neuen Möglichkeiten. Weil gebraucht werden Flächen sowieso, ja. Also ich meine, wir erweitern unseren Sektor jetzt gerade um Logistikflächen. Also das ist auch etwas Spannendes, auch vor Gastronomen auch spannend. Es gibt viele Lagerflächen in Gastrobetrieben oder auch Hotels. Da ist auch tatsächlich, das ist auch aus einem Bedarf, was entstanden. Die Stadt München ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, also wir haben hier so viele Paketdienstleister, die ihre letzte Meile über Lastenräder bewältigen möchten. Uns fehlen aber Flächen für diese Micro-Hubs, ja, nennt sich das im Bereich. Und letztlich sind es Umschlagplätze von, da kommen dann einfach größere Transporter hin, die Pakete werden ausgeladen und Lastenräder verteilen das dann im Umkreis von 2 Kilometern. Und da geht es natürlich auch wieder um CO2-Einsparung, was halt den Verkehr angeht. Aber auch, das sind auch wieder Möglichkeiten, um die Flächen einfach zu nutzen in der Innenstadt, die man hat. Also es ist einfach eine neue Möglichkeit, würde ich sehen. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit, auch im gastronomischen Betrieb auch zu sagen, gut, dann kann ich mir einfach meine Miete auch leisten. Ja, also ich habe da einfach auch eine zusätzliche Einnahme und muss nicht schließen. Oder auch dieses Modell, ich arbeite nur Teilzeit, weil ich Familie zu Hause habe. Das wird dadurch natürlich auch ermöglicht.
Also das ist total spannend. An dieser Stelle auch noch ein Hörtipp. Der vorherige Podcast mit James Ardinas, da haben wir auch über Stadtneudenken gesprochen und auch sehr viel, wie die Gastronomie dazu beitragen kann. Also das auch so ein bisschen so als Hörtipp. Also wir sehen schon, das ist ein großes Thema aus vielerlei Hinsicht. Auf der einen Seite wollen Innenstädte neu belebt werden. Auf der anderen Seite geht es auch darum, ja, wirtschaftlich zu arbeiten und ökologisch, ökonomisch zu arbeiten. Meine kleine Anekdote, ich betreibe einen Blog, Nomi-Blog, und ich habe mehrere Male schon darüber geschrieben, wo es Mietküchen gibt. Und manchmal werde ich falsch verstanden und dann denken die Leute, die auf diesen Beitrag kommen, dass ich selber ein Vermieter von Mietküchen bin. Also ich bekomme ungefähr alle 1 bis 2 Monate einen Anruf, kann ich ihre Küche mieten? Und die Webseitenaufrufe sind auch sehr hoch in dem Bereich. Also da sehe ich halt, der Bedarf danach, irgendwie eine Produktionsstätte zu haben, der scheint doch sehr groß zu sein. Und es gibt jetzt ja diesen neuen Trend Ghost Kitchen, da wollten wir vielleicht auch noch ganz kurz mit dir drüber sprechen. Also dieses Thema Küchen, die halt nach außen liefern, die jetzt gar nicht wirklich Gastronomien unbedingt sind, wo man sich hinsetzen kann, sondern die wirklich die Produktion nutzen und dann halt einen eigenen Lieferservice anbieten oder über einen Lieferservice ausliefern. Stichwort Restaurant, nicht geöffnet an dem Tag. Da könnte man ja an diesen beiden Tagen ja auch tendenziell produzieren und dann das rausliefern oder so zum Beispiel, oder ne? Also da ist ja die komplette Infrastruktur. Ja. Ist das etwas, was ihr auch mit anbietet? Ist das auch etwas, wo du sagen würdest, das ist von der Gastronomie noch viel zu selten genutzt?
Also was wir viel haben, wie du sagst, also nach Küchen ist eine hohe Nachfrage. Produktionsküchen im Sinne von, also ich habe zum Beispiel ein schönes Beispiel im Kloster Schwedorf. Die haben eine große Küche und ein Teilbereich der Küche wird für die Produktion von Tiefkühlpizzen, Bio-Tiefkühlpizzen genutzt. Haben wir auch, ist auch eine Vermittlung gewesen über unsere Plattform. Und das ist also so grundsätzlich für die Produktion von Lebensmitteln. Also da haben wir schon einiges. Aber was wir jetzt noch nicht haben, was ich zumindest weiß ich nichts davon, dass Küchen genutzt werden zur Produktion und dann ausgeliefert wird. Also dass eher wirklich Produkte, die produziert werden und dann im Handel verkauft werden, aber nicht, dass es dann wirklich diese klassischen Ghost Kitchens, die es ja in Amerika, glaube ich, da ist ja der Ursprung her, wo es her gibt. Ja, also ich sehe definitiv, dass Küchen weitaus mehr genutzt werden müssen, also ganz, ganz klar. Aber es ist schon natürlich auch schön, wenn ein Restaurant, also wenn man auch noch sieht, wer das produziert. Also ich weiß nicht, also sicherlich kann es was sehr Gutes sein, aber ich gehe einfach auch gerne in ein Restaurant und schaue, wer steht da und wer kocht da.
Ja, ein ganz kleines Beispiel aus Berlin. Es gibt hier um die Ecke bei uns ein Brauhaus und die hatten jetzt eine zeitweilig eine kleine Ghost Kitchen drin. Das war ein indisches Lieferkonzept, die halt indisches Food machen. Das konnte man aber auch gleichzeitig nicht nur sich liefern lassen, sondern auch in diesem Brauhaus dann bestellen. Also das passte einfach auch super zusammen. Ja. Du hast ein Craft Beer und dann dazu ein richtig scharfes indisches Gericht. Das unterstützt sich ja gegenseitig. Man ist dann wieder satt. Das ist vielleicht ein bisschen salzig, das Essen und scharf. Man hat Lust auf das nächste Bier.
Ja.
Also auch so ein bisschen, ich finde, dass einfach dieses Thema Sharing in der Gastronomie auf so vielen Ebenen Sinn macht
und
auch so wunderbar organisch sein kann, dass ich mir persönlich einfach wünsche, weil es ja auch total spannend ist, dass da mehr passiert. Du hast vorhin schon einmal anklingen lassen, dass es auch von Seiten der Städte, der Kommunen ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Also wir haben über rechtliche solche Dinge schon gesprochen. Mhm. Aber vielleicht auch, wie können die auch dabei helfen, dass so Akteure zueinander finden, dass da so auch so ein bisschen diese Hemmschwelle gesenkt wird.
Mhm. Ja, genau. Also das hatte ich vorher nicht gesagt. Und zwar, die Stadt Wien ist da wirklich ein ganz tolles Beispiel. Die haben eine eigene Abteilung zum Thema Mehrfach- und Parallelnutzung. Und die informieren auch auf ihrer Homepage. Also es gibt Leitfäden, es gibt How-To, es gibt wirklich auch, die verlinken auch auf Plattformen, aber auch wirklich auf Strukturen, wo man eben auch Flächen finden kann oder eben, wo man sich finden kann, sowas wie jetzt für uns. Das heißt, im Grazl heißt es bei denen, bei uns. Ja, und dass da einfach wirklich diese Akzeptanz auch seitens der Stadt oder der Kommune auch wirklich sichtbar wird. Also das heißt, dass Infomaterial auch wirklich bereitgestellt wird und dass es da einfach auch irgendwo eine zentrale Stelle bei der Kommune gibt, die sich mit dem Thema auskennt. Also in München haben wir ja zum Beispiel auch das Problem, dass es einfach viele Bezirke gibt. Da ist für jeden Bezirk, gibt es eine eigene Bezirksinspektion. Es gibt Bezirke, da sitzen Menschen, die sagen, ja klar, cool, probieren wir, machen wir. Ja, können wir so und so machen. Und dann gibt es Bezirke, die absolut sagen, no go. Also wie soll denn das funktionieren? Und auch da einfach, dass da auch schon die Kommunen intern auch wirklich was mit an die Hand geben. Und ich meine, ich als Ladenbetreiber oder Besitzer, wenn ich da auf eine Seite gehe und Infomaterial seitens der Stadt bekomme, wie gehe ich da vor, was muss ich beachten, eine Art kleine Checkliste vorab, dann wird da ja schon was ganz anderes signalisiert. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mir wünsche, dass da auch einfach die Kommunen mehr Ressource auch zur Verfügung stellen, um da auch den Bürgern zu signalisieren, das ist willkommen bei uns, wir möchten das. Und natürlich auch im Idealfall irgendwann auch zu sagen, gut, es gibt hier vereinfachte Verfahren. Die Fläche ist schon genutzt von XY, denn das Konzept möchte rein. Dann ist es ein vereinfachtes Verfahren, Prüfungsverfahren und auch natürlich auch was finanziell dann auch vielleicht sogar den Hauptbetreibern oder den Hauptmietern sie auch vielleicht in irgendeiner Form so subventioniert. Wenn du deine Fläche scherst, hast du hier die und die Vergünstigungen oder hast die und die Vorteile. Also da auch wirklich dieses Thema auch vorantreibt, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Städte, Kommunen auch signalisieren, wir möchten das. Und auch mit unseren eigenen Flächen. Und da geht auch wirklich die Stadt München, also ich muss sagen, wir haben da wirklich, es ist sehr, 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 sehr anstrengend. Also man braucht einen langen Atem. Aber die Stadt München möchte das auch und versucht da auch wirklich, ja, Vorbild zu sein. Und ich weiß, ich habe jetzt im Stadtrat ist jetzt der Antrag eingegangen, dass sie einen Leitfaden erstellen möchten, wie Mehrfachnutzung wirklich in der Praxis aussieht mit Praxisbeispielen und wie man da vorzugehen hat. Und das ist etwas, das wird sicherlich natürlich, dass sowas dauert, aber ich freue mich darüber, dass das wirklich jetzt auch auf Resonanz stößt, also dass da auch wirklich die Stadt selber sieht, dass was passiert und sie auch sagen, wir möchten das und wir trauen uns das jetzt auch, ja.
Cool. Ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage, weil wir langsam dem Ende unseres Podcasts zugehen. Die Frage ist ein bisschen eine größere Frage. Jan-Peter, grätsch gerne rein, falls du die noch ergänzen möchtest. Und zwar, wenn ich mir das alles so anhöre, über das wir jetzt gerade gesprochen haben und mir auch so angucke, was da so auf dem Markt unterwegs ist, dann erinnert mich das so ein bisschen an das Lovelace Hotel. Du erinnerst dich vielleicht auch noch speziell hier in München. Das war ja eine Bank, die umgebaut wurde, relativ aufwendig für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum. Mhm. Und ich habe mir damals schon gedacht, alter Schwede, ist das aufwendig. Ne? Also die mussten ja die ganze Bank entkernen, das da alles reinbasteln und so weiter und so fort. Das war jetzt für einen relativ langfristigen Zeitraum verhältnismäßig, vielleicht für die Konzepte so. Was mich mal interessieren würde, erstens, was würdest du sagen, was ist eher der Trend, eher kurzfristige oder eher längerfristige Kooperation zwischen mehreren Parteien, so wie jetzt beim Lovelace? Und was mich interessieren würde, wie kriegt man das hin, gerade wenn mehrere Parteien sich etwas teilen? Wie wirkt das auf das Branding der jeweiligen Parteien? Ich meine, du bist ja gemeinsam in einer Fläche. Wie wirkt sich das aus? Positiv, negativ? Muss man dafür was tun, dass jeder noch wahrgenommen wird? Das wären so zwei Fragen, die ich noch an dich hätte.
Also ich glaube, die erste Frage, kurz- oder langfristig, ich glaube, das kommt wirklich auf das Konzept an. Also ganz klar, wenn ich mir eine Werkstatt einrichte, dann will ich nicht nach 3 Monaten raus, weil der finanzielle Aufwand natürlich in keinem Verhältnis steht. Also je nachdem, was ich selber umsetzen möchte, macht natürlich was kurz- oder langfristiges Sinn. Was jetzt dieses ganze Branding-Thema angeht, wir haben ein Pop-up gemacht in einem Büro, wo wir dann nach dem ersten Mal festgestellt haben, das ist einfach viel zu aufwendig. Wir mussten die kompletten Tische, das war so der Besprechungsraum von einem Coworking-Space, wir mussten die ganzen Tische, die waren ewig schwer, mussten wir abbauen, wegschieben. Und dann, also der Aufwand war wirklich enorm groß, um da eben dieses Pop-up zu betreiben. Ja. Und sowas würden wir natürlich nicht mehr nehmen. Also natürlich umso besser, also je nachdem, wie die Infrastruktur ist, passt halt mein Konzept gut oder nicht gut. Und das ist auch das, weshalb natürlich man auch viel Fläche, wir viel Flächen brauchen als Angebot auf der Fläche, unserer Plattform, weil eben, um da auch zu schauen, ah ja, passt es zu meinem Konzept. Und was das Branding angeht, ach, da gibt es total viele Möglichkeiten. Wenn ich mir überlege, bei Banana Leaf, wir hatten zum Teil einfach nur unsere Plakate, ein paar Kokoschalen und dann noch irgendwie unsere Ananasholzaufsteller und schon waren wir Banana Leaf, ja. Und schon war das irgendwie in dem Moment, waren wir halt dann da. Und wenn wir wieder eingepackt haben, war dann wieder der andere, der Hauptbetreiber im Prinzip, bei sein Branding zu sehen. Und ich glaube, da kann man ganz kreativ sein und gute Lösungen finden, wie sich das gegenseitig nicht aussticht. Ganz im Gegenteil. Es ist ja eigentlich eher sogar so, dass jemand, der ein veganes Angebot hat und ein Burger, wir hatten wirklich auch schon ein Beef, also ein Burger-Konzept mit unserem Veganen. Und es war am Anfang, war das so, hey, ist ja völlig absurd, ja. Und am Ende hat sich das ergänzt. Die nach veganem Essen geschaut haben, dachten, oh, die Burger sehen aber auch gut aus. Und dann hatten die plötzlich auch vegane Burger. Und cool. Damit haben wir uns eigentlich gegenseitig ergänzt und nicht ausgestochen. Also das ist, habe ich auch bislang wirklich noch nicht erlebt, dass sich Konzepte was genommen haben oder ganz im Gegenteil, eigentlich eher was gegeben haben.
Ja, das ist echt schön, wie du es sagst, weil ich glaube, das ist auch genau das, was das Organische gerade im Hospitality, im Gastrobereich ausmacht, dass sich das so ein bisschen, dass es so ein bisschen spontan auch ist, dass man jetzt auch mal ein Auge zudrückt, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt hier nicht komplett durchbranden oder was weiß ich, alles rausräumen und alles wieder neu reinräumen, um mich dann selbst darzustellen, sondern dass das so ein bisschen sich ineinander geht. Und ich finde persönlich als Gast ist es auch immer schön, wenn ich so latent nicht sofort checke, was das eigentlich gerade hier passiert. So, ich finde das total spannend. Und dann erst so Stück für Stück erschließt, okay, das Essen kommt jetzt aber daher und die Drinks daher oder so. Oder das ist morgens so oder so. Das finde ich eigentlich echt cool.
Einfach auch wirklich, wir hatten auch wirklich was auf den Tischen immer gelegt so und haben es kurz erklärt in ein paar Sätzen. Und damit ist es ja auch eigentlich schon getan. Und diese Nutzen, was da ist, ja, das ist super. Das bringt einem auch ganz viel, also auch gleichzeitig wieder. Es macht es auch einfach, weil man nicht irgendwie schauen muss, entscheide ich mich jetzt zwischen dem und dem und dem Mixer oder der und der und der Kaffeemaschine oder den und den Stühlen, sondern es ist halt da, was da ist. Und das ist, scheint im ersten Moment eine Einschränkung zu sein. Es kann aber auch wirklich neue Türen öffnen und da auch Kreativität reinbringen. Und das macht es auch dann sehr individuell. Und auch irgendwo finde ich dieses, ja, wie du selber auch gerade gesagt hast, dieses Allglatte, alles ist perfekt, sehr aufeinander abgestimmt. Das ist halt schon auch schön. Mich persönlich spricht es nicht an. Ich finde genau das aus dem Momentum raus, das etwas zu schaffen und da auch mal ein bisschen flexibel zu sein oder eben, dass nicht alles perfekt ist. Das macht es für mich auch irgendwo auch aus.
Und dass die Strukturen dahinter vernünftig funktionieren, dafür ist dann ja so ein Unternehmen wie eures dann dafür da. Wir kommen jetzt zum Schluss und wir haben noch drei, vier schnelle Fragen an dich.
Die Schnellfragerunde.
Ich fange direkt mal an. Wem würdest du gerne mal einen Drink ausgeben?
Ai Weiwei. Dem Künstler Ai Weiwei.
Wer hat dich auf deiner Reise am meisten inspiriert?
Mutter Natur.
Sehr schön. Die beste Erfindung unserer Zeit.
Ja, also ich würde sagen, das Internet. Sonst könnten wir hier jetzt gerade nicht sein.
Und last but not least, dein Gastro-Geheimtipp.
Einfach mal machen.
Cool. Auch ganz schön neu interpretiert.
Einfach mal machen, ja. Sehr schön. Ja, cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Einblicke in dieses sehr spannende, sehr innovative, noch sehr neue und unbedingt auszubauende Konzept, was ihr da angestoßen habt. Wir werden das natürlich weiter begleiten und beobachten und schauen, wie sich das dann vielleicht auch in andere Städte, hier in Berlin gibt es auch eine Menge Potenzial, weiterentwickeln wird und sagen jetzt erstmal Dankeschön.
Danke auch an euch. Es hat mir viel Spaß mit euch gemacht und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann mal in Berlin, das wird dann unsere nächste Stadt werden.
Ah ja, okay, mega. Cool.
Spoiler Alarm. Ja. Vielen Dank, liebe Nasti, es war toll mit dir. Ja.
Danke euch. Bis
Mach's
dann.
Gut. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.